Willkommen bei Clot Talks. Ich bin Emma.
Und ich bin Ryan. Heute tauchen wir tief ein in die österreichische Schule der Nationalökonomie und ich möchte mit etwas beginnen, das jeden neugierig machen sollte. Die meisten Wirtschaftsfakultäten der Welt lehren sie nicht als lebendige Denkschule.
Sie behandeln sie wie Geistesgeschichte. Als würde man sagen, schaut, was ein paar Wiener Ökonomen vor 100 Jahren geglaubt haben und jetzt zurück zu den Modellen.
Und trotzdem. Der Schöpfer von Bitcoin hat mit ziemlicher Sicherheit Mises und Hayek gelesen. Die Finanzkrise 2008 wurde von österreichischen Ökonomen jahrelang vorher im Detail vorhergesagt. Der Inflationsschub 2022, den die Fed als vorübergehend abtat, war Lehrbuchkonjunkturtheorie nach österreichischem Muster.
Also entweder hat diese tote Schule ständig durch Zufall recht oder es steckt da wirklich etwas Wesentliches drin, das die Mainstream-Ökonomie immer wieder beiseite schiebt.
Und genau diese Spannung ist es, die wir heute erkunden. Was glauben die Österreicher eigentlich? Wo haben sie recht? Wo liegen sie falsch? Und was sollte man 2026 von ihnen mitnehmen?
Das ist auch für unsere Stammhörer die dritte Folge, die so etwas wie eine informelle Trilogie geworden ist. Wir hatten Hayek, wir hatten Marx und beide Folgen haben uns immer wieder zu dieser grundlegenden Schule zurückgezogen. Jetzt gehen wir zur Quelle.
Genau. Hayek war Österreicher. Mises war sein Lehrer. Und wer beide wirklich verstehen will, muss verstehen, woher diese Schule kommt und was sie eigentlich argumentiert.
Fangen wir also mit der großen These an, der einen, die alle Mitglieder der österreichischen Schule eint, vom nüchternen Akademiker bis zum libertärsten Podcast-Host.
Ökonomie ist eine Wissenschaft des menschlichen Handelns, keine Naturwissenschaft. Man kann keine kontrollierten Experimente an Volkswirtschaften durchführen. Man kann wirtschaftliche Phänomene nicht auf mathematische Gleichungen reduzieren. Und der Versuch, es trotzdem zu tun, führt in gefährliche Irrtümer.
Das ist der Kern. Und er bringt die Österreicher in permanenten, strukturellen Konflikt mit dem Nobelpreis gekrönten, modellbauenden, regressionsrechnenden Mainstream. Und es ist ihnen egal.
Wirklich egal. Was man je nach Standpunkt entweder bewundernswert oder katastrophal findet, und zu dieser Meinungsverschiedenheit kommen wir noch.
Aber zuerst, wie hat das alles angefangen? Wien, 1871.
Karl Menger. Geboren 1840, gestorben 1921. Ökonom an der Universität Wien, der 1871 die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre veröffentlichte, eines der Gründungsdokumente der modernen Wirtschaftswissenschaft.
Und das Bemerkenswerte an 1871, im selben Jahr veröffentlichten William Stanley Jevons in Großbritannien und Leon Walras in Frankreich unabhängig voneinander Arbeiten, die im Wesentlichen denselben Durchbruch beschrieben. Drei Menschen, drei Länder, gleichzeitig.
Die marginale Revolution. Und sie löste ein Rätsel, das die Wirtschaftswissenschaft seit Adam Smith beschäftigt hatte, das Diamantenwasserparadoxon.
Warum ist Wasser, das lebensnotwendig ist, so gut wie kostenlos, während Diamanten, die im Grunde dekorativer Stein sind, astronomisch teuer sind?
Adam Smith hatte keine Antwort darauf. Die Arbeitswertlehre, auf der Ricardo und später Marx aufbauten, hatte auch keine. Denn Wasser kostet kaum Arbeit, wenn man es aus einem Fluss schöpft, und ist doch unverzichtbar.
Die Antwort ist der Grenznutzen. Man bewertet Wasser nicht abstrakt. Man bewertet das nächste Glas Wasser, die marginale Einheit, angesichts dessen, wie viel Wasser man bereits hat.
Wenn man in der Wüste am Verdursten ist, ist dieses nächste Glas Wasser alles wert. Wenn man zu Hause fließendes Wasser im Überfluss hat, ist das nächste Glas fast nichts wert.
Diamanten sind knapp. Der nächste Diamant ist wertvoll, weil es so wenige gibt. Wasser ist reichlich vorhanden. Das nächste Glas ist billig, weil es so viel davon gibt.
Das hat die Wirtschaftswissenschaft vollständig verändert. Wert ist keine objektive Eigenschaft eines Gutes, es ist ein subjektives Urteil, das ein Individuum in einem bestimmten Moment fällt. Und es gilt am Rand, nicht für die Kategorie als Ganzes.
Das machte die Ökonomie zur Wissenschaft individueller Entscheidungsfindung unter Knappheit. Keine Theorie des Arbeitsgehalts, keine Theorie des Klassenkampfs, keine aggregierten gesellschaftlichen Kräfte. Individuelle Köpfe, individuelle Bewertungen, individuelle Entscheidungen.
Und hier weicht Menger von Jevons und Walras ab. Denn die Kontinentaleuropäer, besonders Walras, begannen sofort, den Grenznutzen zu mathematisieren. Angebotskurven, Nachfragekurven, Gleichgewicht.
Menger wehrte sich dagegen. Für ihn war die wichtige Erkenntnis die über den subjektiven Wert und das menschliche Entscheiden. Die Mathematik, so glaubte er, würde am eigentlichen Punkt vorbeigehen.
Und dieser Widerstand wurde zur österreichischen Identität. Was uns zum Methodenstreit führt.
Die 1880er Jahre. Menger gegen Gustav Schmoller, den Anführer der deutschen historischen Schule. Das ist ein echter Akademikerkrieg, sie schrieben buchstäblich Streitschriften gegeneinander.
Schmollers Position, Ökonomie soll empirisch sein. Historisch. Induktiv. Geh und Sammeldaten aus verschiedenen Volkswirtschaften über verschiedene Epochen, erkenne Muster, baue Theorien von unten nach oben aus den Tatsachen.
Mengers Position. Man kann wirtschaftliche Gesetze nicht aus historischen Daten ableiten. Man braucht erst die Theorie logische Schlussfolgerungen aus den grundlegenden Tatsachen menschlichen Handelns. Die Struktur wirtschaftlicher Gesetze findet man nicht in Daten, man leitet sie durch Vernunft ab.
Das ist ein tief philosophischer Streit über die Frage, wie Wissenschaft funktioniert. Und um fair zu sein, Schmoller war nicht verrückt. Ein Großteil der Ökonomie des 19. Jahrhunderts war Lehnstuhlphilosophie ohne jeden Bezug zur tatsächlichen Wirtschaftsgeschichte.
Aber Menger gewann den theoretischen Streit. Die deutsche historische Schule verblasste mit der Zeit. Und die Österreicher blieben mit einer sehr klaren Identität zurück. Wir sind Deduktivisten in einer Welt von Empirikern.
Was 140 Jahre später immer noch ihre Kernidentität ist. Und immer noch die Quelle ihrer größten Probleme, aber dazu kommen wir noch.
Jetzt müssen wir über zwei weitere Giganten sprechen, bevor wir zum Werkzeugkasten kommen. Eugen von Böhm-Bawerk und dann Ludwig von Mises.
Böhm-Bawerk wird außerhalb von Fachkreisen unterschätzt. Geboren 1851, gestorben 1914. Mengers Schüler. Und er war nicht nur Akademiker, er war dreimal Finanzminister des Österreichisch-Ungarischen Reiches.
Er musste also tatsächlich eine Volkswirtschaft leiten. Das ist etwas anderes, als nur über eine zu theoretisieren.
Er entwickelte zwei Dinge, die zentral für die österreichische Ökonomie wurden. Zeitpräferenz und Kapitaltheorie. Zeitpräferenz ist einfach aber tiefgründig, Menschen bevorzugen Güter in der Gegenwart gegenüber Gütern in der Zukunft.
Das ist nicht irrational. Es spiegelt echte Unsicherheit wider, die Zukunft ist ungewiss, man könnte sterben, die Umstände können sich ändern. Ein Spatz in der Hand ist tatsächlich mehr wert als die Taube auf dem Dach.
Zinsen sind aus österreichischer Sicht keine Ausbeutung, sie sind der Preis der Zeit. Kreditnehmer zahlen Kreditgebern für früheren Zugang zu Ressourcen. Das ist ein reales Phänomen, das ein reales Merkmal menschlicher Psychologie widerspiegelt.
Und die Kapitaltheorie baut darauf auf. Kapital ist das, was Böhm-Bawerk Produktionsumwege nannte. Statt heute Fische mit bloßen Händen zu fangen, verbringt man Zeit damit, ein Fischernetz zu bauen. Das Netz kostet im Voraus Zeit, produziert aber später mehr Fische.
Das Netz ist Kapital. Und die Schlüsselerkenntnis ist, dass der Produktionsprozess eine zeitliche Dimension hat, eine Struktur. Am einen Ende stehen Rohstoffe, am anderen Ende Konsumgüter, und dazwischen liegen viele Produktionsstufen.
Das ist enorm wichtig für die Konjunkturtheorie, wie wir noch sehen werden. Aber vorher, Böhm-Bawerk schrieb auch eine vernichtende Kritik an Marx. Sein Karl Marx und der Schluss seines Systems griff Marx Ausbeutungstheorie frontal an.
Das haben wir in der Marx-Folge besprochen. Das Argument, Profit ist keine Ausbeutung, er ist Zeitpräferenz. Arbeiter werden heute für Arbeit bezahlt, die in der Zukunft Güter produziert. Der Kapitalist übernimmt den Abschlag.
Ob man dieses Argument annimmt oder nicht, und viele tun es nicht, es ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der marxistischen Theorie, keine bloße Ablehnung. Und es hat die Wirtschaftswissenschaft bedeutend beeinflusst.
Und dann ist da Ludwig von Mises. Der Titan. Geboren 1881 in Lemberg, dem heutigen Lviv in der Ukraine. Böhm-Bawerks Schüler. Und der Mann, der mehr als jeder andere das vollständige theoretische Gebäude der modernen österreichischen Ökonomie errichtet hat.
Seine Lebensgeschichte ist fast kinoreif. In den 1920er und 30er Jahren leitete er Privatseminare in Wien. Ökonomen, Philosophen, Intellektuelle versammelten sich in seiner Wohnung und er konnte sehen, was auf sie zukam.
Er floh 1934 aus Wien, vor dem Anschluss. Erst nach Genf, dann, als die Nazis Europa besetzt hatten, 1940 nach New York. Er war knapp 60 Jahre alt. Staatenlos. Noch einmal von vorne anfangen.
Und hier ist der Teil, der etwas darüber verrät, wie sehr der Mainstream die Wirtschaftswissenschaft ihn schätzte. An der New York University lehrte er jahrzehntelang ohne eine bezahlte Professur. Sein Gehalt wurde von privaten Spendern finanziert, Geschäftsleute, die an seine Arbeit glaubten.
Was er angesichts seiner Ansichten über Markt und Staat vielleicht für angemessen gehalten hätte. Aber es zeigt auch, dass die akademische Welt ihm nicht den roten Teppich ausrollte.
1949, im Alter von 67 Jahren, veröffentlichte er Nationalökonomie, sein Hauptwerk, auf Englisch Human Action. Und es beginnt mit einem einzigen Axiom: Menschen handeln zielgerichtet.
Das ist es. Das ist das Fundament. Aus dieser einen Beobachtung, dass Menschen handeln, nicht nur reagieren, baut Mises die gesamte Struktur der Wirtschaftstheorie auf. Preise, Geld, Zinsen, Kapital, Unternehmertum, Konjunkturzyklen. Alles.
Er nannte das Praxeologie. Die Wissenschaft des menschlichen Handelns. Und der Anspruch ist, dass wirtschaftliche Sätze, die aus diesem Axiom abgeleitet werden, keine empirischen Hypothesen sind, die getestet werden müssen, sie sind logische Ableitungen. So gewiss wie mathematische Theoreme.
Was entweder eine tiefe Einsicht oder eine erkenntnistheoretische Katastrophe ist, je nach Standpunkt. Dazu kommen wir noch.
Aber erst der Aufsatz von 1920. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Das ist wohl Mises wichtigster Beitrag und einer der folgenreichsten Aufsätze der Wirtschaftswissenschaft des 20. Jahrhunderts.
Das Argument, ohne Privateigentum an Produktionsmitteln gibt es keine Kapitalpreise. Ohne Kapitalpreise, echte Preise, die von Käufern und Verkäufern im Wettbewerb um knappe Ressourcen gesetzt werden, kann man Ressourcen in einer komplexen Wirtschaft nicht rational zuteilen.
Planwirtschaft funktioniert nicht, weil Sozialisten böse oder faul sind, sondern weil sie das Informationssystem zerstört haben, die Preise, das wirtschaftliche Koordination erst möglich macht.
Das haben wir in der Hayek-Folge ausführlich besprochen. Hayek hat es weiterentwickelt zum Wissensproblem. Aber es beginnt hier, bei Mises, im Jahr 1920. Und die Sowjeterfahrung über 70 Jahre ist zumindest mit dem Argument konsistent.
Gut. Jetzt haben wir die Grundlagen. Schauen wir uns den eigentlichen Werkzeugkasten an, was Österreicher über die Funktionsweise von Volkswirtschaften glauben.
Zuerst Praxeologie und methodologischer Individualismus. Alle wirtschaftlichen Phänomene müssen durch individuelle menschliche Handlungen und ihre unbeabsichtigten Folgen erklärt werden. Aggregate wie BIP, die Wirtschaft, das Konsumklima, das sind abgeleitete Konstrukte.
Sie existieren, aber sie entstehen immer aus individuellen Handlungen. Man kann nicht beim Aggregat anfangen und nach unten arbeiten. Man muss beim Individuum anfangen und nach oben aufbauen.
Das macht Österreicher zutiefst skeptisch gegenüber der praktizierten Makroökonomie. Wenn man Millionen individueller Entscheidungen addiert und die Summe als homogene Einheit behandelt, die Wirtschaft, hat man den Großteil der interessanten Information verloren.
Das ist wie alle Temperaturen in einem Krankenhaus zu mitteln und dann zu schlussfolgern, den Patienten gehe es gut.
Genau. Der Durchschnitt kann normal sein, auch wenn ein Patient friert und ein anderer Fieber hat. Das Aggregat verdeckt die Heterogenität, auf die es ankommt.
Subjektiver Wert und ordinale Nutzenmessung. Menschen ordnen Präferenzen, ich ziehe dieses dem vor, aber sie können Präferenzen keine numerischen Werte zuweisen. Nutzen ist keine Kardinalzahl.
Und das hat eine radikale Konsequenz, die die meisten Menschen nicht sofort sehen, interpersonelle Nutzenvergleiche sind unmöglich. Man kann nicht sagen, dass die Wegnahme von 100 Euro von einem Reichen und die Vergabe an einen Armen den Gesamtwohlstand erhöht.
Weil Wohlstand nicht addierbar ist. Es gibt keine gemeinsame Einheit. Der Reiche verliert eine gewisse Menge subjektiver Befriedigung, der Arme gewinnt eine andere Menge subjektiver Befriedigung. Es gibt keinen objektiven Weg, das zu summieren und zu sagen, die Summe sei gestiegen.
Das hat weitreichende Konsequenzen für die Politik. Jede Umverteilungspolitik beinhaltet ein Werturteil, jemand entscheidet, dass der Gewinn des Armen mehr wert ist als der Verlust des Reichen, und dieses Urteil ist keine Effizienzrechnung. Es ist eine politische und ethische Entscheidung.
Die meisten Ökonomen würden jetzt sagen, ja, das erkennen wir an, wir fällen das Urteil nur explizit. Aber die Österreicher sagen, das gesamte Gebäude der Wohlfahrtsökonomie, das vorgibt, gesellschaftliches Wohlbefinden zu berechnen, ist auf Sand gebaut.
Kapitaltheorie. Das ist Bym Barwerks und Hayeks unverwechselbarster Beitrag. Kapital ist kein homogener Klumpen, eine Zahl, die man in ein Modell eintragen kann. Kapital ist eine Struktur heterogener, spezifischer Güter auf verschiedenen Produktionsstufen.
Stell dir ein Dreieck vor. Oben Rohstoffe, sehr frühe Stufen. Unten fertige Konsumgüter. Dazwischen Maschinen, Werkzeuge, Bauteile, Dienstleistungen, all die Zwischenstufen.
Die Länge dieses Dreiecks, wie viele Stufen es zwischen Rohstoff und Fertigprodukt gibt, nennen die Österreicher die Roundaboutness, die Umwegproduktion. Eine kapitalintensivere Wirtschaft hat ein längeres Dreieck.
Und das ist wichtig, weil die verschiedenen Stufen auf spezifische Weise miteinander verbunden sind. Eine Fabrik ist nicht einfach Kapital im Abstrakten, sie ist spezifisches Equipment für spezifische Zwecke, auf einer spezifischen Stufe in einer spezifischen Produktionskette.
Wenn Mainstream-Ökonomen in ihren Modellen K für Kapital schreiben, behandeln sie das alles als eine einzige austauschbare Sache. Österreicher sagen, genau da geht das Modell schief und da kommt die Konjunkturtheorie ins Spiel.
Die österreichische Konjunkturtheorie. ABCT. Das ist das Herzstück und das, worauf Österreicher immer wieder zeigen, wenn etwas schiefläuft.
Der Mechanismus, Zentralbanken setzen Zinssätze. Aber Zinssätze sollten aus österreichischer Sicht Zeitpräferenzen widerspiegeln, wie sehr die Bevölkerung als Ganzes gegenwärtigen Konsum gegenüber zukünftigem Konsum bevorzugt.
Wenn die Leute mehr sparen, sagen sie, ich bin bereit, Konsum aufzuschieben. Echte Ressourcen stehen für langfristigere Projekte zur Verfügung. Niedrigere natürliche Zinsen spiegeln das wider.
Aber wenn Zentralbanken die Zinsen künstlich senken, unter das Niveau, das Zeitpräferenzen ergeben würden, senden sie ein falsches Signal. Unternehmer sehen billiges Geld und denken, die Gesellschaft hat gespart, Ressourcen stehen für langfristige Investitionen bereit. Sie beginnen längere, kapitalintensivere Projekte.
Fehlinvestitionen. Kapitalprojekte, die bei künstlich niedrigen Zinsen rentabel aussehen, die aber nie gestartet worden wären, wenn die Zinsen echte Zeitpräferenzen widerspiegelt hätten.
Die Aufschwungphase, alles sieht großartig aus. Investitionen steigen. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Das BIP wächst. Vermögenspreise schießen in die Höhe. Die gesamte Wirtschaft fühlt sich an, als würde sie brummen.
Aber der Aufschwung basiert auf einer Fiktion. Die Ressourcen für all diese langfristigen Projekte existieren nicht wirklich, die Verbraucher haben nicht wirklich genug gespart, um sie freizustellen. Die Wirtschaft konsumiert mehr, als sie auf nachhaltige Weise produzieren kann.
Der Abschwung, wenn der künstliche Stimulus endet oder wenn die Inflation die Zentralbank zur Zinserhöhung zwingt, werden die Fehlinvestitionen offengelegt. Projekte, die bei niedrigen Zinsen rentabel waren, werden verlustreich. Unternehmen scheitern. Arbeiter in diesen Sektoren verlieren ihre Jobs.
Die Liquidation ist schmerzhaft. Aber Österreicher sagen, sie ist notwendig. Es ist die Wirtschaft, die Ressourcen von dem, was die Menschen eigentlich nicht wollen, zu dem umverteilt, was sie wollen.
Und der keynesianische Instinkt Stimulus, mehr Ausgaben, nicht scheitern lassen, verlängert die Agonie nur, indem er die notwendige Anpassung verhindert.
Nun. 2008, Peter Schiff und verschiedene österreichisch geprägte Kommentatoren warnten von 2004 bis 2007, dass der US-Immobilienboom ein fettgetriebener Fehlinvestitionsboom war. Sie waren spezifisch im Mechanismus. Sie hatten recht.
Die eigenen Modelle der Fed, Mainstream-Modelle aller Art, sagten es nicht vorher. Der Fed-Vorsitzende sagte Monate vor dem Zusammenbruch noch, der Immobilienmarkt sei grundsätzlich in Ordnung.
Und 2022. Massive Geldschöpfung in 2020 und 2021. Die Fed sagte, die daraus resultierende Inflation sei vorübergehend. Österreicher sagten, ihr habt Billionen in das System gepumpt, ihr werdet signifikante Inflation bekommen. Sie hatten recht.
Und jetzt, ich möchte das kurz markieren, weil es wichtig ist, Recht zu haben in der Richtung ist nicht dasselbe wie eine vollständige Prognosetheorie zu haben. Dazu kommen wir noch.
Guter Punkt. Aber bevor wir kritisch werden, sollten wir noch das letzte Stück des Werkzeugkastens abhandeln, Unternehmertum.
Mises führte die Idee ein, aber es war Israel Kirzner, sein Schüler an der NYU, der sie am stärksten ausarbeitete. In der österreichischen Sichtweise ist der Unternehmer nicht nur jemand, der Risiken eingeht. Der Unternehmer ist der Motor der Marktentdeckung.
Der Unternehmer bemerkt Preisunterschiede, Arbitragemöglichkeiten, unbefriedigte Bedürfnisse. Und indem er auf diese Beobachtungen reagiert, billig kauft, teuer verkauft, neue Produkte schafft, bewegt er den Markt in Richtung Koordination.
In der Mainstream-Ökonomie werden Märkte meist im Gleichgewicht untersucht, wo alle Preise sich ausgleichen, alle zufrieden sind. Österreicher sagen, das ist eine Fiktion. Echte Märkte sind immer im Ungleichgewicht. Die interessante Frage ist der Prozess, durch den sie zur Koordination tendieren.
Und dieser Prozess ist unternehmerische Entdeckung. Weshalb Österreicher auch so begeistert von Märkten sind, nicht weil Märkte perfekt sind, sondern weil Märkte ein Entdeckungsprozess sind, den kein zentraler Planer replizieren kann.
Das Wissen ist verteilt. Niemand hat es ganz. Preise aggregieren es. Und Unternehmer handeln danach.
Gut. Jetzt machen wir das, was wir in dieser Sendung immer tun, wir werden kritisch. Denn ich glaube, es gibt ernsthafte Probleme mit der österreichischen Ökonomie, die über »Ich bin mit der Politik nicht einverstanden« hinausgehen.
Die vernichtendste Kritik ist für mich die erkenntnistheoretische. Die Praxeologie sagt, wirtschaftliche Gesetze werden a priori abgeleitet, aus der Logik, nicht aus der Beobachtung. Sie sind keine empirischen Hypothesen, die getestet werden müssen, sie sind logische Ableitungen.
Und die Implikation ist, sie können durch empirische Belege nicht falsifiziert werden. Wenn man etwas beobachtet, das der österreichischen Theorie zu widersprechen scheint, ist das kein Beweis gegen die Theorie, man hat die Theorie nur nicht richtig verstanden, oder die Beobachtung hat störende Faktoren.
Karl Popper, der selbst Wiener war und ein kompliziertes Verhältnis zu Mises und Hayek hatte, sagte, dass Falsifizierbarkeit das Merkmal von Wissenschaft ist. Eine Theorie, die nicht falsifiziert werden kann, ist keine wissenschaftliche Theorie.
Mises hatte eine Antwort darauf. Er würde sagen, Praxeologie ist wie Mathematik oder Logik. Wir falsifizieren den Satz des Pythagoras nicht, wenn wir ein Dreieck finden, bei dem er nicht zu gelten scheint, wir wissen a priori, dass er gilt. Wirtschaftliche Gesetze sind von derselben Artikel.
Das ist eine kohärente Antwort. Aber sie schafft ein praktisches Problem. Wenn die österreichische Theorie grundsätzlich nie falsch ist, wird sie immun gegen Korrekturen. Und eine Denkschule, die immun gegen Korrekturen ist, neigt dazu, eine Sekte zu werden.
Und ich glaube, das ist tatsächlich passiert, mit manchen Zweigen der österreichischen Ökonomie. Nicht mit allen, aber es gibt Teile der österreichischen Welt, in denen die Theorie wie eine Schrift behandelt wird und gegenteilige Beweise immer erklärt werden.
Die Konjunkturtheorie hat insbesondere gemischte empirische Unterstützung. Der allgemeine Mechanismus, lockeres Geld führt zu Fehlinvestitionen, führt zu Krise, ist real. Aber die spezifische Form, die die Theorie vorhersagt, ist umstritten.
Die 1990er in den USA. Lange Phase relativ lockerer Geldpolitik. Der Aufschwung endete im Dotcom-Crash. Aber war das die spezifische Fehlinvestitionsstruktur, die die Konjunkturtheorie vorhersagt? Das ist nicht offensichtlich.
Japan ab 1990. Lange Phase von Nullzinsen und quantitativer Lockerung. Die Konjunkturtheorie würde anhaltende Boom-Bust-Zyklen aufgrund der Geldeinspritzung vorhersagen. Stattdessen gab es zwei Jahrzehnte Stagnation. Das entspricht nicht der Vorhersage.
Die Vorhersage für 2008 war beeindruckend. Aber eine gute Vorhersage validiert keine vollständige Theorie. Und die österreichische Antwort auf jede Episode, die nicht passt, ist meist, einen speziellen Grund zu finden, warum dieser bestimmte Fall anders ist.
Die Ablehnung der Mathematik. Ich möchte kurz etwas zugunsten der österreichischen Position sagen, bevor ich sie kritisiere.
Fair.
Es stimmt etwas Wesentliches mit dem Einwand, dass die wirtschaftliche Realität komplexer ist als jedes Modell. Modelle vereinfachen. Manchmal verdeckt die Vereinfachung, was wichtig ist. Und die Krise nach 2008 hätte bei den Modellbauern mehr Demut auslösen sollen.
Aber die praktische Konsequenz der Ablehnung mathematischer Modelle ist, dass man an der akademischen Mainstream-Ökonomie nicht teilnehmen kann. Man kann nicht in den wichtigsten Zeitschriften veröffentlichen. Man kann seine Ideen nicht testen, verfeinern oder in die Arbeit anderer integrieren lassen.
Man redet am Ende mit sich selbst. Und die eigenen Einsichten, auch die validen, werden nicht in die tatsächliche wirtschaftswissenschaftliche Praxis eingebunden.
Und es gibt ein spezifischeres technisches Problem. Die Kapitaldebatte von Cambridge in den 1950er und 60er Jahren.
Piero Sraffa und Joan Robinson vom Cambridge in England zeigten etwas wirklich Vernichtendes. Das österreichische und neoklassische Konzept des Gesamtkapitals ist intern inkohärent.
Um die Menge des Kapitals in einer Volkswirtschaft zu messen, muss man den Zinssatz kennen. Aber um den Zinssatz zu bestimmen, muss man die Menge des Kapitals kennen. Es ist zirkulär.
Die Amerikaner mit Samuelson räumten den logischen Punkt schließlich ein. Die Österreicher ignorierten ihn weitgehend, was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass sie sich auf logische Stränge berufen.
Die Politikschlussfolgerungen, die der Theorie vorauseilen. Die Konjunkturtheorie ist eine positive Theorie, sie beschreibt, wie Aufschwünge und Abschwünge entstehen. Aber Österreicher schlussfolgern daraus typischerweise, deshalb in Rezessionen nichts tun. Die Liquidation laufen lassen. Banken nicht retten.
Das folgt logisch nicht aus der Theorie. Selbst wenn die Konjunkturtheorie die Ursache einer Rezession korrekt identifiziert, erfordert deshalb Nichtstun zusätzliche Prämissen. Und die große Depression, wo Nichtstun ausprobiert wurde, legt nahe, dass die Empfehlung katastrophal sein kann.
Und dann ist da die Rotbartwende. Murray Rothbard übernahm die österreichische Ökonomie und baute darauf ein System des Anarchokapitalismus, die Position, dass jede Regierung illegitim ist und Märkte jede staatliche Funktion ersetzen sollten.
Gerichte, Polizei, Landesverteidigung, Straßen. Alles soll privatisiert werden. Das ist keine Mainstream-österreichische Ökonomie. Hayek hielt es für absurd und Kirzner ist so weit davon entfernt wie möglich. Aber es wurde mit der Schule assoziiert.
Und Rothbards Schüler Hans-Hermann Hoppe ging noch weiter. Seine Ansichten zu Einwanderung, Demokratie und dem, was er natürliche Ordnung nennt, haben Teile der österreichischen Ökonomie mit dem äußersten rechten Rand assoziiert. Für die gesamte Schule ist das nicht fair, aber die Assoziation besteht und hat der Marke geschadet.
Berechtigt oder nicht, wenn man auf einer Universität sagt, ich bin österreichischer Ökonom, werden viele Leute davon ausgehen, man sei ein libertärer Ideologe. Und diese Annahme macht es schwer, für die echten Einsichten Gehör zu finden.
Gut. Gehen wir tiefer in die Geistesgeschichte und die moderne Geschichte ein. Zuerst die Sozialisierungsdebatte, denn ich glaube, das ist eine der wichtigsten intellektuellen Debatten des 20. Jahrhunderts, von der die meisten Menschen noch nie gehört haben.
Mises 1920. Sein Aufsatz »Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen«. Das Argument, in einer kapitalistischen Wirtschaft werden die Preise von Kapitalgütern, Fabriken, Maschinen, Land, durch Markttransaktionen bestimmt. Diese Preise tragen Informationen über Knappheit, über das, was Menschen wollen, über das, was rentabel ist.
In einer sozialistischen Wirtschaft gehören die Produktionsmittel dem Staat. Es gibt keine Markttransaktionen für Kapitalgüter. Also gibt es auch keine Marktpreise für Kapitalgüter.
Und ohne diese Preise, wie entscheidet man, ob man ein Stahlwerk oder eine Aluminiumhütte baut? Ob man Kupferdraht oder Aluminiumdraht verwendet? Wie viel man in die Schuhproduktion versus die Hemdenproduktion investiert?
Man kann es nicht berechnen. Man kann Optionen nicht rational vergleichen, weil man keine gemeinsame Einheit, keine Preise für den Vergleich hat. Man fliegt blind.
Zwei Jahrzehnte nach 1920 argumentierten sozialistische Ökonomen dagegen. Die Sozialisierungsdebatte ist eine der großen intellektuellen Auseinandersetzungen, Mises, dann Hayek auf der österreichischen Seite, Oskar Lange und Aberlerner auf der sozialistischen Seite.
Langes Antwort war clever. Er sagte, man kann Marktpreise in einer sozialistischen Wirtschaft durch Versuch und Irrtum simulieren. Das zentrale Planungsbüro setzt Preise, beobachtet Überschüsse und Engpässe, passt Preise entsprechend an wie ein Markt, aber zentral gesteuert.
Hayeks Erwiderung, und das ist das Wissensproblem, das wir in der Hayek-Folge behandelt haben, ist, dass die erforderliche Information in keiner Form existiert, die jemals zentralisiert werden könnte. Preise aggregieren nicht nur bekannte Information, sie aggregieren stillschweigende, lokale, sich ständig verändernde Kenntnisse, die nur als Handlung existieren.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990ern ist kein kontrolliertes Experiment, Geschichte ist das nie, aber er ist zumindest mit dem Mises-Hayek-Argument konsistent.
Und jetzt ist dieselbe Frage in neuer Form zurückgekehrt. Löst künstliche Intelligenz das Kalkulationsproblem? Kann man alle Daten in ein hinreichend großes KI-Modell einspeisen und die Berechnung durchführen lassen, die Märkte durchführen?
Die österreichische Antwort ist nein, und es ist dieselbe Antwort, die Hayek lange gab. Das Wissen, das man für wirtschaftliche Kalkulation braucht, existiert nicht bereits in einer Form, die man sammeln könnte. Es existiert nur als offenbarte Präferenzen durch tatsächliche Markttransaktionen.
Um zu wissen, was ich am meisten schätze, muss man mich Entscheidungen unter echten Bedingungen mit echten Abwägungen treffen sehen. In dem Moment, wo man den echten Markt durch ein KI-Planungssystem ersetzt, hat man den Mechanismus eliminiert, der die Daten erst erzeugt.
Es ist kein Datenproblem. Es ist ein erkenntnistheoretisches Problem. Das Wissen existiert nicht, bis Märkte es erzeugen.
Ich finde dieses Argument wirklich interessant. Obwohl ich anmerken würde, dass moderne KI-Anwendungen auf Vorhersagemärkte und Mechanismusdesign vielleicht an den Rändern dieses Anspruchs nagen.
Was uns zu den modernen österreichischen Figuren führt. Das Mises Institute, gegründet 1982 in Auburn, Alabama, von Lew Rockwell und Murray Rothbard. Das ist heute die wichtigste institutionelle Heimat der österreichischen Ökonomie.
Es ist sehr produktiv. Enorme Online-Präsenz. Konferenzen. Publikationen. Eine neue Generation wird ausgebildet. Und es ist fest in der Rothbard-Tradition verankert, skeptisch gegenüber jeder Staatsmacht, stark libertär und manchmal anarchokapitalistisch ausgerichtet.
Die GMU-Österreicher sind anders. Die George Mason University in Virginia beherbergt Ökonomen in der Hayek-Tradition, Don Boudreau, Pete Boak und andere. Eher bereit, sich mit der Mainstream-Ökonomie auseinanderzusetzen. pragmatischer in der Politik.
Und dann ist da Israel Kirzner. Geboren 1930, NYU, Schüler von Mises. Noch am Leben, noch einflussreich. Er ist der akademisch respektierteste lebende österreichische Ökonom, seine Arbeit über Unternehmertum und Marktprozess wird selbst von Leuten ernst genommen, die die österreichische Methodik insgesamt ablehnen.
Kirzner repräsentiert das Beste der Tradition, denke ich sorgfältig, technisch, nicht ideologisch. Er hat die Theorie des Unternehmertums zu etwas weiterentwickelt, mit dem sich Mainstream-Ökonomen auseinandersetzen können.
Und Bitcoin? Darüber müssen wir reden.
Satoshi Nakamotos White Paper zitiert nicht Mises. Es zitiert nicht Hayek. Aber die intellektuelle DNA ist für jeden, der die beiden gelesen hat, unverkennbar.
Zwei Schlüsseltexte. Hayeks Entnationalisierung des Geldes von 1976, Regierungen sollten kein Monopol auf Währungen haben. Konkurrierende private Währungen, die dem Marktdruck ausgesetzt sind, wären solider als staatliches Geld.
Und Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufmittel von 1912. Hartes Geld, Geld, dessen Angebot nicht beliebig ausgeweitet werden kann als Grundlage wirtschaftlicher Koordination. Die staatliche Manipulation des Geldes als Quelle von Boom-Bust-Zyklen.
Bitcoin, festes Angebot, 21 Millionen Coins, hartes Limit. Keine Zentralbank. Niemand kann es entwerten. Der hayekianische und misesianische Traum, in Kot gegossen.
Die österreichische Community war unter den ersten und lautstärksten Bitcoin-Unterstützern nicht primär aus spekulativen Gründen, sondern aus prinzipiellen. Sie erkannten die monetäre Architektur.
Ob Bitcoin langfristig tatsächlich als hartes Geld funktioniert, ist eine separate Frage. Es ist extrem volatil. Es ist immer noch überwiegend spekulativ. Aber die intellektuelle Verbindung ist real und wichtig.
Und der breitere Krypto- und DeFi-Raum hat diesen österreichischen Charakter. Smart Contracts, die Regeln ohne zentrale Autorität durchsetzen. Spontane Ordnung in Code. Es ist Praxeologie in der Praxis.
Der Aspekt der Vorhersagemärkte ist auch interessant. Polymarket und ähnliche Plattformen tun im österreichischen Sinne das, was Hayek sagte, was Preise tun, verteiltes Wissen aggregieren. Aber jetzt aus dem kollektiven Urteil der Menschen extrahiert, nicht nur aus freiwilligen Transaktionen.
Ob das mit strenger österreichischer Theorie konsistent oder in Spannung dazu steht, ist eine gute Frage. Hayek würde es wahrscheinlich faszinierend finden.
Gut. Teil 6. Praktische Relevanz. Was sollte ein nachdenklicher Mensch im Jahr 2026 tatsächlich aus der österreichischen Ökonomie mitnehmen?
Das Wissensproblem steht für mich an erster Stelle. Und es ist relevanter denn je. Wir leben in einer Ära enormer staatlicher Ambitionen, Industriepolitik, Zentralbankaktivismus, algorithmische Regulierung, KI-gestützte Governance.
Und die österreichische Einsicht von 1920 gilt direkt. Jeder Technokrat, der glaubt, er könne ein komplexes adaptives System von der Mitte aus optimieren, macht genau den Fehler, den Mises identifiziert hat. Nicht weil sie inkompetent sind, sondern weil die Information, die sie brauchen, nicht in einer für sie nutzbaren Form existiert.
Das ist kein Argument gegen jede Politik. Es ist ein Argument für Demut darüber, was Politik wissen und leisten kann. Je komplexer und vernetzter das System, desto gefährlicher ist die Annahme, man könne es von außen steuern.
Unbeabsichtigte Konsequenzen. Das ist die österreichische Einsicht, die meiner Meinung nach die stärkste empirische Unterstützung hat und die über die österreichische Methodik hinaus gültig ist.
Mietpreisbremse. Preisobergrenzen. Extremer Mindestlohn. Agrarbeihilfen. Fall für Fall erzeugen gut gemeinte Eingriffe Effekte, die dem erklärten Ziel entgegengesetzt sind.
Mietpreisbremsen reduzieren das Wohnungsangebot. Preisobergrenzen erzeugen Engpässe. Agrarbeihilfen erzeugen Überschüsse und verzerren Landnutzung. Das ist keine Ideologie, es wird immer wieder über verschiedene Kontexte, Länder und Epochen hinweg beobachtet.
Man muss kein Österreicher sein, um diese Ergebnisse zu akzeptieren. Aber Österreicher machten diese Vorhersagen, bevor die Daten sie bestätigten, durch systematisches Nachdenken über Anreize und Preissignale.
Die Konjunkturwarnung. Als Zentralbanken die Zinsen nach 2008 ein Jahrzehnt lang bei Null hielten oder de facto Null und dann während Covid Billionen einpumpten, sagten Österreicher beständig, ihr sammelt Fehlinvestitionen an. Die Abrechnung kommt.
Die Periode von 2022 bis 2025, der Inflationsschub, die Zinserhöhungen, die Krise auf dem Gewerbeimmobilienmarkt, die Belastungen regionaler Banken, die Auflösung von Positionen, die bei Nullzinsen eingegangen wurden, das sieht ziemlich österreichisch aus.
Ich möchte hier widersprechen. Die österreichische Vorhersage ist in der Tendenz plausibel, aber nicht präzise. Sie sagen seit etwa 2010, die Abrechnung kommt. Die Abrechnung brauchte 12 Jahre, um in der vorhergesagten Form anzukommen, und eine andere Form, Covid, löste sie aus.
Stimmt. Aber es dauerte länger als erwartet, ist etwas anderes als, die Theorie war falsch. Timing-Vorhersagen sind schwierig. Die strukturelle Vorhersage über Fehlinvestitionen könnte sich noch entfalten.
Unternehmerische Entdeckung. In einem sich schnell verändernden wirtschaftlichen Umfeld, KI verdrängt Industrien, Lieferketten werden neu aufgebaut, neue Technologien schaffen neue Märkte, scheint der österreichische Fokus auf dynamische Prozesse statt statischer Gleichgewichte relevanter denn je.
Mainstream-Modelle sind gut darin, Gleichgewichte zu beschreiben. Aber wir befinden uns nicht im Gleichgewicht. Wir sind im raschen strukturellen Wandel. Die österreichische Frage, wie entdecken Märkte neue Informationen und koordinieren unter echte Unsicherheit, ist genau die richtige Frage.
Was man nicht mitnehmen sollte. Die extremen antistaatlichen Schlussfolgerungen. Hayek selbst unterstützte ein Grundeinkommen, öffentliche Gesundheitsinfrastruktur und Wettbewerbspolitik. Er war kein Anarchokapitalist. Man kann das Wissensproblem ernst nehmen und trotzdem glauben, dass der Staat eine legitime Rolle hat.
Die Ablehnung der Mathematik ist ein Fehler. Österreichische Einsichten über Subjektivität, Prozess und Unsicherheit können im Prinzip modelliert werden. Die Verhaltensökonomie hat einige davon aufgenommen. Die Informationsökonomie andere. Die Weigerung, sich einzubringen, ist selbstzerstörerisch.
Und der Apriorismus. Praxeologies Anspruch, dass wirtschaftliche Gesetze immun gegen empirische Widerlegung sind, ist ein Merkmal, das Österreicher sehen, und ein Bug, den alle anderen sehen. Gute Theorie sollte Vorhersagen machen, die im Prinzip falsch sein können.
Also, Synthese. Was nehmen wir eigentlich von all dem mit?
Ich sage, was ich denke, und ich vermute, Emma und ich werden hier teilweise nicht übereinstimmen.
Werden wir. Bitte.
Die Österreicher haben mehrere echte, bleibende Beiträge geleistet. Subjektive Werttheorie, die alle Mainstream-Ökonomen heute akzeptieren, kam von Menger. Das Wissensproblem, das heute eine der wichtigsten Ideen der gesamten Sozialwissenschaft ist, kam von Mises und Hayek. Die Theorie des Unternehmertums als Entdeckung ist wirklich nützlich. Und die Konjunkturtheorie, obwohl unvollkommen, erfasst etwas Reales darüber, wie sich monetäre Verzerrungen ansammeln.
Da stimme ich vollständig zu.
Wo ich aussteige, ist die Methodik. Die Entscheidung, Ökonomie als apriorische Logik statt als empirische Wissenschaft zu behandeln, hat der Schule enorm geschadet. Nicht weil Empirismus immer recht hat, das hat er nicht, sondern weil die Verweigerung, Ideen zu testen, bedeutet, die Verweigerung, sie zu korrigieren.
Da stimme ich teilweise zu. Aber ich glaube, du unterschätzt, wie sehr der Anti-Empirismus eine prinzipielle Reaktion auf ein echtes Problem war. Das Problem, schlechte statistische Methoden auf schlecht verstandene Daten anzuwenden und daraus falsches Vertrauen zu gewinnen.
Was ein echtes Problem ist. Aber die Lösung für schlechten Empirismus ist kein Fehlen von Empirismus. Es ist besserer Empirismus.
Wo ich mich von dir unterscheide, ich glaube, der österreichische Rahmen, über Märkte nachzudenken als Entdeckungsprozesse, als Informationsaggregationssysteme, als Ergebnis individueller menschlicher Entscheidungen, die keine zentrale Autorität vollständig einsehen kann, ist nicht nur interessant, sondern unverzichtbar.
Ich würde zustimmen, dass das der wertvollste Teil der Tradition ist.
Und 2026, mit KI-Systemen, die als Planungswerkzeuge vorgeschlagen werden, mit Zentralbankaktivismus auf einem Niveau, das vor 20 Jahren unmöglich geschienen hätte, mit Regierungen, die zunehmend überzeugt sind, komplexe Systeme von der Mitte aus steuern zu können, die österreichischen Warnungen sind relevanter, nicht weniger relevant.
Die Schule hat institutionell versagt. Sie wurde in vielen Ausprägungen zur Sekte. Sie konnte Talente auf Hayek-Niveau nicht halten, weil die Methodik das Engagement mit dem Mainstream verhinderte. Und die Rotbart-Assoziation war wirklich schädlich.
Aber die Ideen haben nicht versagt. Mises beim Kalkulationsproblem hatte recht. Hayek beim Wissensproblem hatte recht. Böhm-Bawerk bei der Zeitpräferenz hatte recht. Kirzner beim Unternehmertum hatte im Wesentlichen recht.
Man kann die Einsichten vom institutionellen Versagen trennen. Und man sollte es wahrscheinlich tun.
Für uns, Klotux-Hörer, wenn ihr die ganze Trilogie gemacht habt, habt ihr jetzt Marx, der argumentiert, dass Kapitalismus strukturell ausbeutend und selbstuntergrabend ist. Hayek, der argumentiert, dass spontane Ordnung bessere Ergebnisse erzeugt als Design. Und die Österreicher, die argumentieren, dass das Preissystem ein Informationsnetzwerk ist, das raffinierter ist als alles, was ein Mensch konstruieren könnte.
Drei Schulen, drei verschiedene Erklärungen, was Märkte sind und was sie tun. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in keiner von ihnen vollständig, aber irgendwo im Gespräch zwischen ihnen.
Das war's für heute. Wenn euch das gefallen hat, erzählt jemandem davon, der denkt, Wirtschaft sei langweilig, ist sie nicht. Es ist einer der tiefsten Streite über menschliche Natur und gesellschaftliche Organisation, den wir kennen.
Bis nächste Mal bei Quad Talks.
Passt auf euch auf.